Veränderte Gemeinde, aufgewachte Gemeinde, lebendige Gemeinde. Es hört sich gut an. Das wünschen wir uns. Doch behalten Gemeinden nicht über Jahre und Jahrzehnte ihre unveränderten Gewohnheiten samt allen Stärken und Schwächen bei, frage ich mich. Die große Veränderung scheint mir ein eher seltenes Geschenk zu sein. Vielleicht so wie in Hermannsburg 1844. Der Pfarrer Ludwig Harms veranstaltet Abendversammlungen im Pfarrhaus. Knechte, Mägde, Jugendliche drängen sich in seinem Wohnzimmer. Die Bibel liegt auf dem Tisch. Ludwig Harms, der begeisternde Erzähler und Ausleger, fordert diese schlichten Bewohner der Lüneburger Heide zur Bekehrung, zur Heiligung auf. Nachdem dieser Pfarrer ein Jahr im Dorf ist, nimmt der Abendmahlsbesuch zu. Besäufnisse im Wirtshaus werden seltener. Es wird zu Tisch gebetet. Es werden weniger Rüben gestohlen. Ludwig Harms gründet ein Missionsseminar. Die Seminaristen tragen die Erweckung nach Bremen, nach Wolfsburg, nach Marburg. 1853 beginnt die Mission unter den Zulu in Südafrika. Noch die heutige Rentnergeneration sei von der Erweckung geprägt gewesen, sagt ein Kenner vor Ort. Doch in den 70er Jahren habe es einen Bruch gegeben. Mehr Finanzierung durch Kirchensteuer, weniger Spenden. Nur noch 40 Studierende am Missionsseminar, das relativ offen ist für historisch-kritische Bibelauslegung. 3 Gemeinden in einem Dorf durch Spaltungen, vor 100 Jahren entstanden. Der große Aufschwung und die Rückgangserscheinungen, die Schwunderscheinungen, Rückwärtsentwicklungen, wir kennen das, wenn auch in kleinerem Maßstab. Dort an jenem Ort nimmt der Gottesdienstbesuch zu. Man wagt Neues, Familien, Jugendliche lassen sich ansprechen. Dort aber kommen immer weniger. Dort scheint nicht mehr viel zu laufen. Dort hat Rückgang eingesetzt. Dort scheint es hauptsächlich dicke Luft und Personaldiskussionen zu geben. Kann man sagen, dass der Pfarrer an allem schuld ist? Hängt der positiv verändernde Gemeindeaufbau alleine von der Pfarramtsinhaberin ab? Vom Trainer hängt alles ab, sagen die Fußballvereine, und schicken den Mann, der den Abwärtstrend nicht stoppen kann, sehr rasch in die Wüste. Genauso ergeht es den Geschäftsführern, den Ministern, die die hochgespannten Erwartungen nicht erfüllen können. Der Apostel Paulus verlangt von Archippus, der in Kolosse Gemeinde baut, durchaus Qualitätsarbeit. Sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Doch zuerst und vor allem spricht der große Pioniermissionar von Jesus Christus, dem Schöpfer des Universums, dem Mächtigen über allen Mächten, dem Haupt des Gemeindeleibes. Christus, in Kolosse gegenwärtig und überall, wo sich Christen in seinem Namen versammeln, er leitet, er beschenkt, er verändert Gemeinde bis heute, sodass sie lebendige Gemeinde wird. Gemeinde erstens mit mehr Rücksicht. Da sitzen sie beieinander im Wohnhaus des Gemeindegründers Epaphras oder in der Backstube eines Bäckers oder im Büro des Bürgermeisters. Sie singen Christuslieder, sie hören die für sie noch unbekannten Jesusgeschichten. Sie lesen einen Brief von Paulus, der in die Situation der im Namen Jesu versammelten Gemeinde hereinspricht. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die heiligen Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Du ziehst das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft an. sagt, erklärt der schwäbische Cheftrainer. Der Auserwählte schwebt auf Wolke 7. Zum Kader gehören, in der Nationalmannschaft spielen, für Deutschland alles wegrasieren, was in den Weg kommt. Welch eine Ehre, welch ein finanzielles Zubrot. Keine Frage, dass der Profikicker das schwarz-weiße Trikot flugs über die stolz geschwellte Brust streift. Und wenn der Schöpfer des Universums erklärt, dass ich zu seiner Mannschaft gehöre, wenn Jesus, der Gemeindechef, meinen Namen aufruft, ihn hineinruft in jene Truppe, die man sein Bodenpersonal nennt, dann soll ich flugs überstreifen, was so richtig nach Jesus Christus aussieht. Herzliches Erbarmen, das dem anderen aus den Eingeweiden heraus, heißt es wörtlich, aus dem Bauch heraus, würden wir sagen, echte Barmherzigkeit gewährt. Freundlichkeit, entgegengetragene Offenheit und Güte. Demut, die sich auch mal bescheiden zurücknehmen kann. Sanftmut, die hochkochenden Ärger bändigen kann. Geduld, die mit ganz langem Atem durchhalten kann. Schick und erstrebenswert sieht es aus, dieses Mannschaftstrikot der Christen. Freilich kann man es nur dann anziehen, wenn die alten Fetzen in die Ecke fliegen. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, kurz zuvor aufgezählt. So sieht sie doch aus, unsere Alltagskleidung, die uns so gewiss anhaftet, so gewiss wir Menschen sind, nicht wahr? Eigentlich dürfte dieser reizbare, giftige Stil des alten Menschen gar nicht mehr in Erscheinung treten, wenn dieser Kerl doch in die Taufe hineingerissen ist, in den Christustod, in den Untergang, wie wir in Kolosser 2 lesen. Doch das, was die Taufzusage wirklich zusagt, hindert unser altes Ego nicht daran, sich wirklich zäh zu behaupten. Tötet, legt ab, zieht aus. So sagt Paulus dem zähen Altmenschen den Kampf an. Er lässt sich tatsächlich bekämpfen. So lautet die starke Ermutigung. Der neue Christenmensch lässt sich in Anfängen verwirklichen. Wer ganz nüchtern damit rechnet, dass die Mitchristen nicht nur angenehm und ideal sind, sondern dass sie auch sehr belasten und verletzen können. Was dann? Dann ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Diese Bitte ist nur dann realistisch, wenn der lebendige Herr zwischen uns so schwierigen Christenmenschen steht. Der Herr, der einen Judas Iskariot im Zwölferkreis ertragen hat, der jener Prostituierten vergeben hat, seinen Folterknechten am Kreuz, den Jüngern, die sich alle feige in die Büsche schlugen, der sich niederkniete, um ihnen die Füße zu waschen, damit sie begreifen, was Liebe ist. Und dann sagte, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden. Was könnte nicht alles geschehen, wenn wir ihm tatsächlich Raum gäben in der Mitte unserer Gemeinde? Könnte es nicht geschehen, dass wir ein Stück weit jene Selbstverwirklichung verlernten, die nicht barmherzig sein kann, nicht bescheiden, nicht selbstbeherrscht? Und dass wir stattdessen erlernten, was der Gemeindeverwirklichung dient? Offen und gütig sein, tragen und ertragen, zugeben und vergeben. Könnte es nicht geschehen, dass unter uns ein Zusammenhalt wächst, mich das Band jener Liebe, die der Kirche nicht um ihrer problematischen Menschen willen treu bleibt, sondern um ihres Herrn und seiner unbegrenzten Liebesenergie willen, könnte es nicht bei uns geschehen, dass der Christusfriede die Oberhand gewinnt, der stärker ist als überflüssiger Streit und beleidigter Rückzug. Schiedsrichter, soll der Friede des Christus in euren Herzen sein, so die originale Bedeutung. Könnte dieser Schiedsrichter nicht bei uns auflaufen, Fouls pfeifen, Störenfriede verwarnen, Normalzustand herstellen? 13. August 1727, Abendmahlsfeier in Bertelsdorf. Dieser bunte Haufen der Aussiedler aus Böhmen kommt nicht besonders gut miteinander zurecht. Aber dann diese Abendmahlsfeier. Es wird berichtet, wir gingen ziemlich außer uns selbst wieder heim und lernten lieben. Außer sich waren die Herrnhuter, von sich selbst befreit, berührt von der Energie der Christusliebe. Der Abendmahlsgottesdienst könnte ein Ansatzpunkt sein. Ein Abendmahlsgottesdienst, in dem wir einmal offen ansprechen, wie sehr die konkreten Streitfälle die Gemeinde lähmen. Wir bekennen ehrlich im Beichtgebet, wir reichen gerade dem problematischen Mitchristen die Hand. Der Friede des Herrn sei mit dir. So könnte es beginnen, dass wir verändert werden zu einer Gemeinde mit mehr Rücksicht. Und zweitens mit mehr Klarsicht. Da sitzen Sie, die frisch gebackenen Christen, vielleicht in der Backstube des Bäckers, und Sie bekennen kräftig, dass Jesus für Sie der Größte ist. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Halleluja, lobt Yahweh, den Vater unseres Retters. Maranatha, unser Herr, kommt. Komm, Herr. Paulus ist begeistert. Die Kolosser haben Durchblick auf den Schöpfer des Universums, der ihn persönlich auf ihrer Damaskusreise am Knopfloch gepackt hat. Doch diesen von Christus gepackten fehlt es noch insofern an Durchblick, als sie sehr viel übrig haben für philosophische Weltbetrachtungen, für religiöse Diätvorschriften, Fastenordnungen, für esoterische Engelkunde samt Verehrung dieser höheren Wesen. Kinder, Kinder. Der Apostel schüttelt so innerlich den Kopf und schreibt rasch: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das Wort, das von Christus, dem Lehrer, herkommt und das von Christus, dem Erlöser, handelt, es muss noch mehr landen in ihrer Backstube. Es muss noch mehr einwohnen, geschmeckt werden, ernähren. Dann wird ihnen schon aufgehen, dass es nicht weiterbringt, die Welt unter Absehung von Christus zu betrachten und in tausend philosophischen Fragen zu versumpfen. Die Einsicht wird sich schon einstellen, dass religiöse Diätvorschriften, Regeln die Seele nicht satt machen und dass die Verehrung der Engel den Herrn beraubt, dem allein die Anbetung gebührt. Damit ihr klarsichtiger werdet, gebt dem Wort des Herrn an seine Gemeinde noch mehr Raum bei euch. Lasst es seinen ganzen Reichtum entfalten. Dieser Reichtum kann sich nur in sehr eingeschränkter Weise entfalten, wenn beim Aufschlagen der Bibel von vornherein nicht klar ist, ob wir nun das Wort des Herrn an seine Gemeinde hören oder allerlei Menschenworte der Gemeinde über ihren Herrn, aus denen wir dann das Richtige und Gültige heraussieben, wie das die liberale Theologie seit 250 Jahren behauptet. Sicher werden wir als Bibelleser genau hinsehen und verstehen, das zum Beispiel das Alte Testament, Christus Botschaft noch nicht beinhaltet, sondern sie nur vorbereitet. Auch diese Vorbereitung ist Wort des Herrn an seine Gemeinde. Martin Luther warnt davor, dass die Heilige Schrift insgesamt, die Gott selbst gemacht hat, zu kurz kommt. Nämlich, so sagt er, die reine Erkenntnis des göttlichen Worts. Weil alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung. Deshalb müssen wir alles daran setzen, sagt Philipp Jakob Spener in seiner wegweisenden Reformschrift, Pia Desideria. Alles daran setzen, das Wort Gottes reichlicher unter uns zu bringen. Und er beruft sich auf Kolosser 3, 16. Das Wort reichlicher unter uns zu bringen, dadurch, dass der Hausvater aus der Bibel vorliest. Dadurch, dass Bibelerfahrene ihre kostbaren Wortbeobachtungen zusammentragen, dass Theologiestudierende einander geistlich begleiten, voranhelfen. Aus einem toten Traditionschristentum wird ein Christentum der erkannten Wahrheit und der praktizierten Liebe werden, glaubt Spener. Hat es in unserer Gemeinde schon so gezündet, dieses Christuswort, liebe Zuhörer, dass Wahrheitsüberzeugung und Warmherzigkeit zu spüren sind, so, dass auch andere, die draußen stehen, uns von außen her beobachten, etwas davon spüren. Der Katholik mit seiner Christuserkenntnis, jene Frau mit ihrer esoterischen Engelkunde, dieser Mann mit seiner kritischen Philosophie, jener Zeitgenosse, der eigentlich nur an sein Diät- und Fitnessprogramm glaubt. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, im eigenen Glaubensleben, liebe Mitchristen. Haben Sie sich müde gelesen an Ihrer Bibel? Der württembergische Theologe Paul Schemp sagte, die Kunst des Bibellesens zielt nicht nur auf ein Verstehen der Wahrheit, sondern auf ein Sein in der Wahrheit. Das erlebe ich. So oft ich meine Bibel aufschlage, auch sehr trockene, befremdliche Texte, spüre ich eines, weiß ich eines. Er ist Gott. Er hat recht. Er begnadet mich. Das ist wahr. Lasst das Wort Christi in eurer Familie wohnen. Sollten sich unsere Kinder später nicht daran erinnern können, dass zumindest am Samstag einmal ein Bibelabschnitt gelesen wurde und dass die Eltern beteten. Lasst das Wort Christi in eurer Gemeinde wohnen. Wo geschieht das? Dass wir Weisheit Gottes suchen, auch in den Texten, die sonntags im Gottesdienst nicht drankommen. Zum Beispiel, wenn wir nun heute schon Kolosser 3 lesen, auch in Vers 18 und 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, statt euer Dominanzstreben auszuleben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, statt so typisch desinteressiert, kühl und redefaul zu werden. Wo geschieht das? Dass Bibel- und Lebenserfahrene, die das ganze Wort Gottes für sich ernst nehmen, ihre kostbaren Wortbeobachtungen zusammentragen. Wo geschieht das? Dass wir einander geistlich begleiten. Dieses seltsam lebendige Wort macht's. Nur dieses Christuswort, dass unsere Gemeinde verändert wird zu einer Gemeinde mit mehr Klarsicht. Und drittens, zu einer Gemeinde mit mehr Zuversicht. Zuversicht. Da sitzen Sie, Christen von Kolosse, vielleicht auch mal im Büro des Bürgermeisters, der verstanden hat, dass kein Kaiser, kein politisches System das Heil der Welt ist, sondern Jesus. Sie singen alte Psalmen und neue Christuslieder. Wenn schon, denn schon richtig, findet Paulus. Von Herzen, bitteschön, singt Gott dankbar in euren Herzen. So geschieht es, wo von Herzen gesungen wird. Dass das große Lob oben ankommt beim großen Erlöser. So geschieht es, dass wir einander das Wort des Herrn zusingen, das nicht nur Lobpreis beinhaltet, sondern auch Klage, Trost, Bekenntnis, Lehre, Aufmunterung. So geschieht es, dass dem Einzelnen die Zuversicht aufgefrischt wird, die er für die neue Woche braucht. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, in den nächsten Tagen, in der neuen Woche, es tut alles im Namen des Herrn Jesus. So rät Paulus, ein Rat, der an den Gottesdienstvollzug anknüpft. Im Namen von Jesus feiern Sie. Im Namen des Gottessohnes beten Sie, der gesagt hat, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Im Namen des dreieinigen Gottes taufen Sie. Dieser Name, Markenzeichen jener erbärmlichen Minderheit in dieser antiken Stadt, die in ihrem gesellschaftlichen Umfeld jederzeit mit Spott, mit Widerstand, mit Nachstellung rechnen muss. Dieser Name, unser Markenzeichen bis heute. Unterscheidungszeichen gegenüber anderen Religionen mit anderen Gottesnamen. Gnadenzeichen für die versammelte Gemeinde, der Gott angesichts des Gekreuzigten gnädig ist. Hoheitszeichen des höchsten Herrn, der uns dazu beruft, unseren Beruf mit Elan auszufüllen, aber vor allem für seine Herrschaft zu arbeiten. Und Machtzeichen des Allmächtigen über seinen Leuten, die sich so schrecklich ohnmächtig vorkommen. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ruft der Hirtenjunge David der wandelnden Festung Goliath entgegen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Diesem Namen siegte Israel. Im Namen seines Sohnes, des Gottessohnes, wurden Widerstände überwunden, wurde Kirche gebaut durch Jahrhunderte, werden Gemeinden gesammelt und verändert bis heute. Im Kraftfeld dieses Namens darf ich unterwegs sein, auf leichten und auf schweren Wegen. Im Kraftfeld dieses Namens dürfen wir als Gemeinde vorwärts gehen und dann auch die kleinen Veränderungen erleben, die vorwärts helfen. Das meiste geschieht geistlich im Verborgenen, aber sehen kleine Veränderungen. Bei uns auf der Hensoldshöhe freut sich Gottesdienstbesucher über ein Singteam, das neue Lieder zusingt. Eine Mitarbeiterin bietet jetzt jeden Sonntag Kirchenkaffee an. Man spricht hinterher mehr miteinander. Es geschieht. Eine Frau findet zum Glauben zurück und sie fragt doch mal nach, ob sie jetzt mehr zum Vater beten soll oder mehr zu Jesus. Im Namen Jesu wollen wir Auskunft geben, wollen wir Anvertrautes pflegen, Neues wagen, Schwieriges aushalten. Wir wollen vor allem mit Überzeugung weiterhin singen von Jesus, unserer Zuversicht, dem Schöpfer des Universums, dem Haupt des Gemeindeleibes. Veränderte Gemeinden, von ihm sind sie zu erwarten. Ihm ist es zuzutrauen, dass er auch an unserem Ort Gemeindeschaft mit mehr Rücksicht, mehr Klarsicht und mehr Zuversicht. Amen.